Servus beim Projekt Doktor Podcast. Der Podcast für Leader der digitalen Zeit. Leader wie Projektleiter, Abteilungsleiter und Führungskräfte. Auf dem Weg zur Top-Führungskraft.
Servus, hier spricht wieder Ronald Hanisch. Heute durchleuchten wir die Führungsstile und wollen klären, welcher Führungsstil am besten funktioniert. Um die Frage zu beantworten, werden die unterschiedlichen Führungsstile gegenübergestellt, um die Vor- und Nachteile aufzuzeigen. In diesem Beitrag werde ich wieder von zwei wunderbaren Menschen unterstützt. Eva Maria und Andreas werden zum Thema Führungsstile ein wenig diskutieren. Andreas wird uns wieder mit den theoretischen Erklärungen dabei helfen, ein besseres Verständnis zu bekommen. Dazwischen kommentiere ich meine Sichtweisen und wie ich das in der Praxis beobachte. Zum Abschluss, wie immer, ergänze ich noch die besprochenen Themen. Legen wir doch gleich mal los.
Das war noch mal knapp, entschuldige. Aber im Bus haben zwei über ihre Chefs diskutiert. Das war so spannend, dass ich doch glatt aufs Aussteigen vergessen habe. Ach ja, hallo liebe Hörer. Mein Name ist Eva Maria.
Na, das nenne ich eine originelle Ausrede. Und was war an der Diskussion so interessant?
Sie haben darüber debattiert, welcher Chef die besseren Ergebnisse liefert. Der Strenge oder der Kollegiale?
Gute Frage. Und wie ist das ausgegangen?
Keine Ahnung. Ich musste rasch aus dem Bus. Aber sag, wollten wir heute nicht ohnehin über Führungsstile sprechen?
Genau. Schauen wir uns mal die Begriffe an. Der strenge Chef huldigt einem autoritären Führungsstil. Das, was die Fahrgäste als kollegial bezeichnet haben, dazu sagt man in der Fachsprache partizipativ.
Mal ehrlich, du arbeitest ja auch als Projektleiter. Wie bist du eigentlich so?
Wie ich so bin? Gute Frage. Lass mich mal überlegen. Autoritär? Nein, ganz bestimmt nicht. Partizipativ? Schon eher. Am besten trifft's noch charismatisch-transformational.
Transfor-was bitte?
Charismatisch-transformational.
Muss ich nachsitzen, wenn ich mir das nicht merke?
Keine Sorge, wir sind ja nicht in der Schule.
Zum Glück bist du nicht autoritär. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie das aussehen würde. Ich bin deine Sklavin und du sagst mir, was ich zu tun habe.
Sklaverei ist abgeschafft, meine liebe Eva. Aber du hast im Ansatz recht. Viel Widerspruch duldet die autoritäre Führungskraft nicht. Was glaubst du, was sind weitere Merkmale eines autoritären Führungsstils?
Nun, ich nehme an, dass der Mitarbeiter eher als Untergebener betrachtet wird, nicht als Partner.
Genau. Und weiter?
Wahrscheinlich trifft der Chef alle Entscheidungen selbst.
Das stimmt.
Bestimmt ist er auch distanziert und achtet penibel auf die Einhaltung der Hierarchie.
Du hast recht. Erkennst du an diesem Stil auch positive Seiten?
Ich nehme an, dass die Mitarbeiter ziemlich spuren und ordentlich arbeiten?
Zweifellos. Interessanterweise tun sie das aber nur, solange der Chef in der Nähe ist. Kaum ist er weg, ermüdet der Arbeitseifer rasch.
Wenn die Katze aus dem Haus ist?
Feiern die Mäuse Kirchtag, genau.
Sag mal, was sind das eigentlich für Typen, so als Mensch?
Nun, in der Regel sind sie sehr stark leistungsorientiert. Klar und eindeutig in ihren Aussagen, sehr engagiert. In den Beziehungen zu den Mitarbeitern eher kühl. Sie kritisieren gerne, dulden aber selbst keine Kritik und besitzen oft ein ausgeprägtes Überlegenheitsgefühl.
Ich hatte mal so einen Projektleiter. Das war nicht lustig, ehrlich. Wir hatten regelrecht Angst vor ihm. Er hatte nie ein nettes Wort auf den Lippen, geschweige denn von einem Lächeln. Jede Leistung, egal wie gut, wurde kritisiert und man hatte immer das Gefühl, dass die eigene Arbeit nichts wert ist. Interessanterweise haben wir das Projekt sensationell gut abgeschlossen. Es war ein Dreivierteljahr mit viel Stress und Qualen, aber der Erfolg gab ihm recht.
Oh, da darf ich mal einhaken. Ja, das gibt es tatsächlich. Das ist kein Phänomen, sondern einfach nur ein Verheizen von Mitarbeitern. Projekte, die kein ganzes Jahr dauern, können mit solch einem brutalen Stil sensationell gut abgeschlossen werden. Ja, das stimmt wirklich. Täglich wird auf die Kollegen verbal eingeprügelt, der Druck wird massiv erhöht und meistens sind auch ziemlich viele Überstunden mit dieser Arbeitsweise verbunden. Das kennst du wahrscheinlich als Zuhörer auch. Spaß macht es allerdings überhaupt keinen, das ist ganz klar. Doch es gibt Führungskräfte, die meinen, das ist der richtige Weg zum Erfolg. Doch spätestens dann, wenn die Kollegen demotiviert sind, vielleicht kündigen oder noch schlimmer, dass sie stressbedingt, krankheitsbedingt ausfallen, spätestens dann werden die Projekte sehr, sehr mühselig in diesen Unternehmen umgesetzt. Führungskräfte, die nach dem Prinzip von Peitsche und Bedrohung agieren, verstehen dann natürlich nicht, warum auf einmal die neuen Projekte in den Sand gesetzt werden. Und ich höre sie heute noch in den Gängen jammern. Hat doch sonst immer funktioniert. Na, wen wundert's? Ja, wer einen autoritären Führungsstil pflegt, darf sich halt nicht wundern, dass viel Potenzial auf der Strecke liegen bleibt. Auf Dauer haltet ja niemand diesen Druck stand. Die Motivation funktioniert auch nicht, gerade über diesen Weg.
Na, da lob ich mir doch diesen anderen Führungsstil. Wie hat der geheißen?
Partizipativ. Das klingt schon freundlich. Nach Kooperation ist der krasse Gegensatz zum autoritären Führungsstil.
Klingt gut.
Hat auch eine Menge Vorteile. Die Mitarbeiter sind sehr motiviert, auch weil Kreativität und Entscheidungsbereitschaft gefördert werden. Die partizipative Führungspersönlichkeit ist auch viel eher bereit, Aufgaben und Entscheidungen zu delegieren. Dadurch kann sie sich selbst entlasten. Kein ungeschickter Schachzug.
Toll, so einen Chef wünscht sich doch jeder.
Aber wenn wir die Ergebnisse betrachten, müssen wir auch hier differenzieren. Der kooperative Führungsstil kann nämlich zu unendlichen Diskussionen führen. Und zwar in so einem Ausmaß, dass eine Entscheidung gar nicht mehr möglich ist. Bös ausgedrückt, nicht wenige von den Partizipativen drücken sich vor der Verantwortung. Wenn ein Team selbstständiges Arbeiten gewohnt ist und super professionell ist, kann es funktionieren. Letztendlich benötigt es meiner Meinung nach dennoch eine Führungskraft, die Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft.
Sag, kennst du das Thema Schwarmintelligenz? Da gab es doch so eine Zeit, in der darüber diskutiert wurde, ob es eine Führungskraft benötigt, also ob die Führungskraft generell benötigt wird. Das Team kann ja alleine arbeiten und es benötigt keinen Entscheider. So war damals die Diskussion. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist doch schon ein paar Jahre her. Und bei einem Interview mit seiner leitenden Führungspersönlichkeit von Microsoft habe ich dieses Konzept tatsächlich sogar bestätigt bekommen. Da soll es so funktionieren, also zumindest in einem bestimmten Bereich in diesem Unternehmen. Aber jetzt ganz ehrlich, Leute, ich habe das noch nie erlebt in meinen Projekten, dass ein Team ganz ohne Führung und Letztentscheider auskommt. Ich bin sogar davon überzeugt, dass es ohne Führung gar nicht funktioniert, also dass auch ein Team nicht funktionieren kann ohne Führungskraft. Ich erlebe es halt immer wieder, dass richtig gute Leute an ihren Aufgaben arbeiten und dann vieles übersehen, also dass dazwischen benötigt wird, die Schnittstellen sind es dann oft, dass die Projekte zum Scheitern bringt. Auch sehe ich es immer wieder, dass Spezialisten so tief in der Materie eintauchen und dann das große Ganze aus dem Blickwinkel verlieren. Und als Leader achtest du natürlich darauf und justierst dann immer so ein wenig nach. Also das ist so wie auf der Autobahn zwischen den Leitplanken. Immer so ein wenig am Lenkrad nachjustieren. Ein Projektleiter hat vor kurzem sein Zwischenergebnis des Budgets präsentiert und er hätte tatsächlich anstatt den geplanten 1,2 Millionen dann 2,1 Millionen benötigt. Und nein, es war kein Zahlendreher, wie es anhand dieser Information vermuten lässt. Er ist als Spezialist an die Sache rangegangen und er hat sich halt gedacht, dass man in diesem Zuge gleich dieses und jenes auch umsetzen könnte. Ja, prinzipiell ein guter Gedanke. Allerdings, doch dafür war kein Budget vorgesehen und auch der Kunde hätte für diese Zusatzleistungen nichts gezahlt. Also musste hinterfragt werden, was ist denn tatsächlich notwendig, um den Auftrag zu erfüllen. Gut, ich denke, wir sind uns hier einig, dass es Führung benötigt. Der autoritäre Stil ist irgendwie veraltet und vermodert, den braucht niemand. Und beim kollegialen Stil besteht halt die Gefahr, dass sich niemand verantwortlich fühlt. Naja, lassen wir mal Eva Maria und Andreas weiterquatschen und dann schauen wir weiter.
Also sind offenbar beide Varianten nicht das Gelbe vom Ei. Aber halt, Hast du nicht gesagt, du wärst charismatisch, wie noch?
Super gemerkt. Charismatisch transformational. Klingt furchtbar kompliziert, ist es aber gar nicht. Meint nämlich eine außergewöhnliche Person, die dank ihres natürlichen Charismas von den Mitarbeitern bewundert und respektiert wird, ohne Hokuspokus zu veranstalten. In diesem besten Falle werden die Mitarbeiter intellektuell gefordert, individuell gefördert, inspiriert und motiviert. Das bedeutet, durch ihr Charisma transformiert, also verändert sie die Mitarbeiter und holt das Beste aus ihnen heraus.
Spannend. Was mich jetzt interessiert, kann man eigentlich lernen, so zu sein?
Ich fürchte, lernen kann man das nicht. Man kann höchstens lernen, authentisch zu sein. Wichtig ist in jedem Fall die Balance zwischen Ergebnis und Zufriedenheit des Teams. Die schönsten Zahlen nützen wenig, wenn das Team verzweifelt oder am Burnout vorbeischrammt. Auch der Umgang der Mitarbeiter untereinander muss Beachtung finden.
Das bedeutet, ich kann nur jene Führungspersönlichkeit sein, die in mir quasi angelegt ist?
Genau. Authentizität ist wirklich bedeutsam und wesentlich wichtiger als der Führungsstil allein. Jeder hat schließlich seinen persönlichen Stil im Umgang mit Menschen. Ein Rezept gibt es nicht. Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Führungsstil und erzielten Ergebnissen, ist äußerst spekulativ. Das hängt schließlich von zahlreichen Faktoren ab. Ein Grundpfeiler allerdings bleibt die Authentizität. Die braucht es immer, weil sie die Basis ist für Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wenn ich dir einen Tipp geben dürfte, würde ich sagen, bleib du selbst.
Als aufmerksamer Zuhörer wird dir sicher aufgefallen sein, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, ob eine Führungskraft schon so geboren sein muss oder ob man das erlernen kann, also das Führen von Teams. Andreas meinte eben, dass man den charismatischen Führungsstil nicht lernen kann. Und in einem anderen Beitrag und auch bei Interviews bestätige ich immer wieder, dass man als Führungskraft nicht geboren sein muss, um die Aufgabe richtig gut zu machen, dass man dieses Handwerkszeug also erlernen kann. Also, was jetzt? Klare Antwort, es stimmt beides. Komisch, aber ist so. Einerseits kann jeder eine Führungskraft werden. Ich habe zum Beispiel Techniker erlebt, die nach einem Beförderungsroulette im Unternehmen ohne Führungstalent mit der Zeit wirklich richtig gute Leader wurden. Allerdings dieses besondere Charisma, da gibt es Menschen, die das von Natur aus mitbringen. Teilweise lässt sich das ja schon bei Kindern beobachten, beziehungsweise auch bei Jugendlichen, die aus irgendeinem Grund andere so dermaßen in ihren Bann ziehen. Ja, und es stimmt. Jeder muss sich selbst treu bleiben. Nur dann besteht eine Chance, zu wahrhaftig großartigen Leadership-Qualitäten zu gelangen. Exzellente Führungskräfte haben ja natürlich ihren eigenen Stil entwickelt und suchen heute nach Möglichkeiten, gemeinsam mit dem Team die Ziele und die Teilstücke des Weges zu skizzieren. Damit committet sich das Team und fühlt sich gleich ganz anders verantwortlich dafür. Jetzt vielleicht nochmal zurück zum autoritären Führungsstil. Der funktioniert einfach nicht auf Dauer. Es ist, wie gesagt, demotivierend, die Fluktuation wird höher sein, es wird dann Ausfälle geben, wie auch immer die dann aussehen. Aber Achtung, das heißt ja nicht, dass man als Führungskraft keine klaren Ansagen machen muss. Als Führungskraft musst du klare Ansagen machen. Ganz klare Vorgehensweise, ausarbeiten, immer im Team, gemeinsam vorbereiten, die Rollen ganz klar verteilen und in der Umsetzung auf der Baustelle hat dann einer das Kommando. Es gibt dann nur einen, der ansagt, wo es lang geht. Stell dir einfach mal vor, wir fahren jetzt gemeinsam auf Urlaub. Und natürlich werden wir die Ziele gemeinsam abstimmen. Wohin fahren wir? Wie lange? Wie kommen wir dahin? Also nehmen wir das Auto oder das Flugzeug? Allerdings, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren und abgestimmt worden ist, dass ich jetzt hier das Lenkrad übernehme, also die Führung übernehme, dann ist es während der Fahrt einfach nicht erlaubt, mir in das Lenkrad zu greifen. Oder hast du zum Beispiel schon mal einen Dirigent gesehen, der während einer Veranstaltung von und vom Ensemble irgendwie angesprochen worden ist oder kritisiert worden ist. Anderes Beispiel, ich habe mal mit einem Kommandanten der Flugsicherheit gesprochen, also das sind die Jungs, die mit den Kampfjets fliegen, und da gilt es ganz klar, Feedback gibt es immer danach, nie während dem Manöver. Da gibt es auch keine Diskussion darüber, wenn die mit, keine Ahnung, mit 3 Meter Abstand knapp an der Schallgrenze performen, ein kleiner Fehler und es sterben Menschen. Klar, in einem Unternehmen sterben jetzt keine Kollegen. Das, hoffentlich sind wir uns da einig. Ich denke aber, du verstehst die Message dahinter. Also planen, ausarbeiten gemeinsam. Während der Umsetzung gibt es allerdings ganz klare Regeln und einen Leader. Und da halte ich mich ganz klar an das Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Highlander. Und ja, wenn das Meeting oder beziehungsweise wenn das Projekt dann abgeschlossen ist, dann ist klar, dann kann Feedback gegeben werden und Lessons Learned Meetings können da abgehalten werden. Und das ist auch alles gut und das ist auch wünschenswert, damit man für die nächsten Projekte dann vielleicht noch besser aufgestellt ist. Vielleicht noch ein bildhaftes Beispiel. Es ist wie auf einem Schiff. Da gibt es einen Kommandanten beziehungsweise einen Captain und doch muss die Crew, also das Team, das Gefühl haben, es sei ihr Schiff. Und ganz egal, mit wem du dich jetzt am ehesten identifizierst, dem Jetpilot, den Dirigenten, den Captain, es steht und fällt damit, wie du sein kannst.
Also kann man sagen, Vertrauen durch Authentizität?
Das kann man durchaus sagen. Aber, oh, ist es schon so spät? Mein Bus, könntest du bitte die Zuhörer verabschieden? Ich muss laufen.
Na, da haben wir's wieder. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Und schon sprintet er den Gang hinunter. Mir bleibt nur, mich zu verabschieden und auf den abschließenden Tipp zu verweisen. Bleiben Sie uns gewogen und arbeiten Sie an Ihrer Authentizität. Sie wissen ja, damit steht und fällt Ihre Glaubwürdigkeit.
Ja, vielen, vielen Dank an Eva Maria und Andreas, die diesen Beitrag hier nochmal viel lebhafter gemacht haben. Ihr macht das richtig klasse. Dankeschön nochmals. Und zum heutigen Thema fällt mir als Ergänzung da noch was ein. In den letzten Jahren habe ich sehr viele Führungskräfte und Topmanager begleiten dürfen. Einige davon als Mentor und andere wieder als Sparringpartner. Und es waren welche dabei, die von Beginn an so eine gewisse Ausstrahlung mitgebracht haben. Einige sagen eben, diese Leute haben Charisma. Und Leute, die dieses Charisma haben, also um andere für sich und die Verwirklichung von Zielen und Visionen zu gewinnen, die sind perfekt in der Rolle des Leaders. Und dennoch ist es so, dass auch diese Leute erst lernen mussten, mit dieser Rolle umzugehen. Sie haben mal falsche und gute Entscheidungen getroffen. Sie haben ganz oft konkrete Aufgaben verteilt und dann wieder mal auch vieles selbst gemacht, auch wenn es besser gewesen wäre, diese Aufgaben in diesem Moment abzugeben. Und sie waren zeitweise ganz schön selbstbewusst und dann auch wieder völlig überfordert. Also sehr erfolgreiche Führungskräfte haben eine Fähigkeit besonders gut gelernt, und zwar sich selbst zu führen. Und daraus schließe ich, dass nur wer sich selbst führen kann, andere führen wird. Auch wenn es oft so ist, dass eine Führungskraft in die Rolle geschubst wird, so ist es ganz klar und ich betone es gerne wieder und wieder, Leadership ist eine Wahl und keine formelle Position. Und wer sich aussucht, andere zu führen, muss zuerst lernen, sich selbst zu führen. Das ist das heutige Fazit. In diesem Sinne, gutes Gelingen und bis zum nächsten Beitrag. Dankeschön.
Hat dir die heutige Folge gefallen? Was nimmst du für dich mit und wie konnte dir der Projektdoktor heute helfen? Mit welchen Aussagen konnte Ronald Hanisch dich heute überraschen und begeistern? Melde dich direkt bei ihm zurück, schreibe ihm und sende ihm dein Feedback. Besuche die Social-Media-Seiten, abonniere den YouTube-Kanal und stöbere durch seine Vorträge. Und wenn du magst, bestelle sein Buch Das Ende des Projektmanagements. Obwohl, das ist ohnehin schon ein Bestseller. Viel Erfolg in deinen Projekten, in und mit deinem Unternehmen und vor allem im Leben.